So, ich begrüße alle, wo noch von Waldorf oder von weiters her dazugekommen sind zu unserer Bibelarbeit heute Morgen. Herzlich willkommen. Da vorne gibt es auch noch ein paar Plätze. Wir wollen zum Anfang ein Lied singen. Aber der Herr ist immer noch größer. Nummer 520 in unserem Liederbuch. 520. Alle fünf Strophen.
Thank you.
sind wir fertig. Danke. Soll ich noch einen Platz? Nur mal einen Stuhl holen, hm? Ja, da ist auch noch einer frei. Wir wollen beten. Herr Jesus, du bist immer noch größer, haben wir gesungen. Wir danken dir, dass wir das wissen dürfen und auch schon so oft erfahren haben, dass du über allem Leid, über aller Not drüber stehst. Und Herr, auch wenn wir es oft nicht sofort erkennen, wir wissen es, denn es steht geschrieben. Du bist der Sieger und du bist der Herr und Heiland. Wir preisen dich dafür. Öffne du uns jetzt die Augen unserer inneren Herzens, Ohren, dass wir deine Stimme vernehmen und uns sagen lassen, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Segne uns dein Wort. Amen. Wir machen heute weiter mit dem zweiten Sendschreiben in der Offenbarung. Wir haben es überschrieben durch Leiden zur Herrlichkeit. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Es geht um die Gemeinde in Smyrna. Wir haben gestern Nachmittag ja Bilder von Smyrna gesehen, im heutigen Izmir. Erinnert ihr euch noch, die dabei waren? Heißt heute Izmir und dort gibt es also tatsächlich heute noch, oder man muss besser sagen, heute wieder eine christliche Gemeinde, und zwar von Türken, also von Einheimischen dort, die zum Glauben gefunden haben, in Smyrna. Unser Text geht von Offenbarung 2 und Vers 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sie sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode.
Schon der Gruß des erhöhten Christus hat mich heute Morgen sehr beeindruckt und bewegt. Unser Text zeigt uns die Gemeinde in Smyrna, die Leidensgemeinde unter den 7 Gemeinden. Schon der Gruß, wie tröstlich für Leidende. Der Stärkste grüßt, der Erste und der Letzte. Er ist der Stärkste. Er hat das letzte Wort, aber er hat Leiden und Sterben mitgemacht. Hinter sich, der tot war und ist wieder lebendig. Welch ein wunderbarer Herr. Gerade für die, die im Leid und im Leiden sind. Die Leidensgemeinde hat Rückendeckung beim Herrn. Er ist den Leidens- und Todesweg gegangen. Diese Stunde soll uns jetzt hineinführen in die ganze Anfechtung und Fragen des Leidens, des Leides, der Schmerzen, Antwort geben, ob Leiden Strafe ist. Ich bin so froh, dass es heute Morgen regnet, dass wir Zeit haben über dieses Thema. Ist denn Leiden und Leid Strafe? Ich hatte ein Erlebnis, als ich noch im Reisedienst unterwegs war. Ich wurde eingeladen von einer Frau, die mir berichtet hat, an dem Bild ihres Mannes, ich meinte, es sei ihr Sohn, da sagt sie, nein, das ist mein verstorbener Mann. Und dann erzählte sie, wie ihr Mann vom Krieg heil zurückkam, wie er für sein Geschäft die Meisterprüfung angefangen hat, wie er dann eine Krippe bekommen hat. Und dann hat es sich herausgestellt, dass er Killerkrebs hat. Also eine Krebsart, die ganz besonders rasch vorangemacht hat. Und da erzählte sie mir, und ich konnte es gar nicht übernehmen. Ich war in heller Verzweiflung, oft lag ich in der Scheune und im Stall und schrie zu Gott. Gott, warum tust du das? Mit was habe ich das verdient? Bin ich denn schlechter als die anderen? Warum strafst du mich so furchtbar? Und am Tag der Beerdigung, da hatte ich keine Kraft mehr. Als schon die Beerdigungsgäste kamen, da stand ich noch. Und sagte, Herr, ich kann nicht hinter dem Sarg meines Mannes gehen, mit meinen zwei kleinen Kindern und mit der alten Mutter meines Mannes. Ach Gott, ich kann nicht. Warum strafst du mich so furchtbar? In diesem Augenblick war es mir, erzählt die Frau, und ihr Gesicht strahlte dabei, als würde mir eine Stimme sagen, er ist gegen mich, sein Kind, mehr als väterlich gesinnt. Leiden ist nicht Strafe. Und da bekam ich die Kraft. Und da konnte ich alles übernehmen. Als mir diese Frau erzählt hat, da kamen mir alle Fragen. Warum muss ich das alles durchmachen? Warum straft mich Gott so schwer? Ist es ein gerechter Gott, der das zulässt? Womit habe ich das verdient? Und was der Fragen mehr sind. Und hier saß ein Mensch vor mir, der in all diesen Fragen die entscheidende Antwort bekommen hat, Er ist gegen mich sein Kind mehr als väterlich gesinnt. Ich möchte jetzt in dieser Stunde drei Abschnitte machen. Erstens, er führt ins Leiden hinein. Er führt ins Leiden hinein. Zweiter Abschnitt. Er bringt uns durchs Leiden hindurch. Und das dritte, er führt hinauf. Zuerst einmal, er führt ins Leiden hinein. Jawohl, das sehen wir aus unserem Schreiben. Ihr werdet Trübsal haben. Vers 9. Ich weiß deine Werke, ich weiß deine Trübsal, ich weiß deine Armut, ich weiß die Lästerungen, die dir begegnen, von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht. Smyrna, eine Leidensgemeinde, eine Märtyrergemeinde. Smyrna, der erhöhte Christus sagt, ihr werdet Trübsal haben. So. Nirgends in der Bibel steht zu lesen, dass wir keine Leiden haben werden. Sag mir eine Bibelstelle, wo drin steht, ihr werdet keine Leiden haben. Im Gegenteil, der Psalmist sagt, und ob ich schon wanderte im Finstern, da steht nicht, ihr werdet kein finsteres Tal haben. Aber da steht, ich bin bei euch, wenn ihr da durchgeht. Der Herr Christus sagt in Matthäus 20, Vers 22, als die Mutter der beiden Söhne ihn bittet, einen zur rechten und einen zur linken sitzen lassen von ihren Söhnen, wenn er in sein Reich kommt, da sagt der Herr Jesus, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und da sagt er, ja, ihr werdet den Kelch trinken. Aber sitzen lassen zu rechten und linken steht mir nicht zu. Matthäus 20, 22. Wozu nun das alles? Es gab und gibt heute noch viel Missverständnisse, Unwissenheit über den Sinn des Leidens. Es gibt ein Christentum, das nicht rechnet mit Anfechtung. Mit Anfechtung. Es ist gut, wenn Gottes Kinder wissen, es geht durch Anfechtung. Da steht der Hiob vor mir. Er kommt mit seinem Leiden nicht zurecht. der Hiob kommt ins Murren hinein, weil seine Freunde ihm gesagt haben, du hast eben doch etwas angestellt. Gott ist nicht ungerecht, Gott handelt schon gerecht, aber du bist ungerecht. Und das ist die Folge, so sagen seine Tröster, die Freunde, bis er sich durchgerungen hatte. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mein Leiden ist nicht Strafe. Oder ich denke an den Jeremia, den haben wir ja gelesen. In Jeremia 20, Vers 14. Ich will's noch einmal aufschlagen. Jeremia 20, Vers 14. Verflucht sei der Tag, darin ich geboren bin. Der Tag müsse ungesegnet sein, darin mich meine Mutter geboren hat. Verflucht sei der, so meinem Vater gute Nachricht brachte damals und sprach, du hast einen jungen Sohn, dass er ihn fröhlich machen wollte. Nein, der Mann müsse sein wie die Städte, so der Herr umkehrt und ihn nicht gereut hat und müsse des Morgens hören ein Geschrei und des Mittags ein Heulen, dass du mich doch nicht getötet hast im Mutterleibe. Das ist Jeremia, der Bote Gottes, in solch einer Finsternis und Anfechtung. Leidensprophet. Aus Strafe sei Gott gegen ihn. Oder der Sänger Asaf in Psalm 73. Da sagt er, wie es den Gottlosen so wohl geht und mir. Wir wollen es einmal aufschlagen, Psalm 73, Vers 14. Vers 13 schon, Psalm 73. So, merken wir. Und dann sagt er weiter, ich hätte schier gestrauchelt mit meinen Füßen. Ich bin in meinem Glaubensleben fast ausgerutscht. Aber damit hätte ich ja verdammt alle deine Kinder, die je gewesen sind. Ich dachte ihm nach, sagt der Asaf, dass ich's begreifen möchte, Vers 16. Aber es war mir zu schwer, bis dass ich ging ins Heiligtum. Dann hat er Gott verstanden. Nicht kapiert. Warum denn leiden? Es gibt Leiden verschiedener Art. Liebe Freunde, das ist so wichtig in unserer Bibel, in unserer Bibelarbeit, dass Gottes Kinder drüber nachdenken, wie vielerlei Leiden das es gibt. Es gibt bewahrende Leiden. Und da müssen wir den Paulus fragen. Paulus hatte ein so schweres Leiden, dass er sagt, des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt. Dann fragen wir den Paulus, ja Paulus, hast du nicht gebetet, dass Gott dein Leiden wegnimmt? Doch, sagt der Paulus, dafür habe ich 3-mal gebetet. Und was sagt der Herr? Ja, er lässt ihm das Leiden. Warum? Warum hat denn Gott das Leiden des Paulus nicht weggenommen? Warum hat er denn sein Gebet nicht erhört? Er sagt selber warum. Er sagt, damit ich mich nicht selbst überhebe. Aha. Merken wir, bewahrende Leiden. Dass ich mich nicht der hohen Offenbarungen überhebe. Der Pfeil des Hochmuts. Der Herr hat eine Schutzmauer aufgerichtet, damit der Pfeil des Stolzes nicht traf. Da war ein Maler in einer Kirche, das interessiert mich ganz besonders, weil ich auch Maler gelernt habe. Der musste in der Decke der Kirche ein Gemälde erneuern. Und da war ein Gerüst aufgerichtet und da hat der Meister gemalt und gemalt an diesem Deckebild. Und dann schaut er's an von der Ferne und geht immer wieder einen Schritt zurück, damit er es deutlicher sieht. Er hat vergessen, dass er auf einem Gerüst steht. Noch ein Schrittle und er stürzt ab und liegt unten. Da sieht ein Freund in der letzten Minute. Und er denkt schnell, schrei ich ihm, erschrickt er erst recht und fällt herunter. Dann nimmt er aus dem nächsten Farbtopf einen Pinsel und schmeißt ihn mitten ins Bild. Und da springt er vor und will das aufhalten. Und da ist er bös über seinen Freund, Kollegen. Und da schimpft er. Reißt ihn alles Liederliche. Und er sagt, halt mal, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann lägest du jetzt zerschmettert unten in der Kirche. Bewahrung. So muss der Herr es oft mit uns machen, wenn wir in Gefahr stehen. Da kann er uns doch nicht abstürzen lassen. Wie soll er es denn machen? Leiden. Bewahrende Leiden. Es gibt auch erziehende Leiden. Angenommen, wir alle sind Christen, aber es gibt auch ungezogene Christen. Nehmt mir es nicht übel. Ungezogene Gotteskinder. Nicht wahr, wenn ein Kind tagelang nichts mehr mit dem Vater redet? Das ist doch unbezogen. Und wenn ein Kind Gottes tagelang nicht mehr betet, ist doch unbezogen. Gebetslose Leute sind ungezogene Kinder Gottes. Dann braucht der Vater die Rute. Denn Not lehrt beten. Oder Hochmütige, oder Selbstsichere, oder Rechthaberische, die immer Gott kritisieren. Da braucht der Herr das Leiden. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Sind wir aber ohne Züchtigung, dann sind wir keine Kinder. Wie oft muss es doch Gott machen wie jener Bauer, der ein sehr wertvolles junges Pferd hatte. Und das junge Pferd auf der Koppel, das hatte sich angewöhnt, mit einem eleganten Satz über den Zaun wegzugehen, in des Nachbars Garten. Was sollte der Bauer tun? Entweder muss er das Pferd verkaufen, aber das will er nicht, das edle Pferd. Oder er muss sich anders helfen. Und da hängt er diesem jungen Pferd einen Glotz zwischen die Vorderbeine, dass das Pferd laufen kann, aber nicht mehr springen. Liebe Freunde, hängt er auch so einen Glotz? Einen Glotz angehängt bekommen. So muss Gott uns je und dann einen Glotz anhängen, eine Bremse, damit wir in den Schranken bleiben, erziehende Leiden. Es gibt noch andere Arten von Leiden. Darf ich es einmal aufzählen für die, die es notieren möchten? Es gibt Prüfungsleiden. Wir haben den Hiob erwähnt. Sein Leiden war ein Prüfungsleiden. Es ist das rätselhafteste Leiden, das wir kennen, das Leiden Hiobs. Sein ganzer Lebenslauf war ein einziges Lob. Und dann geht Gott so einen Weg. Prüfung, ob er standhält. Ob er im Glauben bleibt. Oder ob er verbittert ist. Herr, wie bei jeder Prüfungsstunde die Kraft von meinem Glaubenspfunde, Gott ist getreu. Gott versuchte auch Abraham in seinem Glauben. Hier muss der Glauben des Gläubigen geprüft werden, ob er standhält. Und dann sage mir, warum straft mir Gott so? Das passt gar nicht hin. Das Wort passt nicht. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Prüfungsleiden. Merken wir, da ist doch keine Strafe drin. Über Nacht kommt Freud und Leid, und eh du's gedacht, gehen sie beid, dem Herrn zu sagen, wie du sie getragen. Freud und Leid. Es gibt Heiligungsleiden. 1. Petrus 4, Vers 1. Der Petrusbrief kommt einige Blätter vorher. 1. Petrus 4. Wer möchte es lesen? Bitte. Erster Petrus 4, Vers 1.
Weil nun Christus im Fleisch für uns gelitten hat, so wappnet euch mit demselben Sinn, den wer am Fleisch leidet, der wird euch von Sünden
leiden. So, Heiligungsleiden. Wer am Fleisch leidet, der hört auf von Sünden. Hier heißt es stillhalten. Wenn es an deinem Lebenshimmel dunkel wird und frage, Herr, wozu? Oft wird er nur die wilden Zweige, die den Lebensbaum verderben können, wegschneiden. Heiligungsleiden. Der Herr Jesus hat das Beispiel vom Weinstock, dass der Weingärtner die Reben reinigt, ausschneidet. Wenn wir fruchtbare Reben sein wollen, dann muss er reinigen, dass wir mehr Frucht bringen. Der Gottesmann Rudolf Kögel, der sagt, heiliges Winzermesser, schneide tief hinein, bin noch nicht gereinigt, wie ich sollte sein. Und der Melachia, der Prophet, der sagt im 3. Kapitel, Vers 3, er wird sitzen und schmelzen und reinigen. Seine Kinder reinigen. Nicht irgendwen, sondern seine Kinder. Vielleicht haben wir auch schon erlebt, dass diese und jene glänzende Existenz zusammenbrach. Und dann war das, was die Leute Unglück nannten, gerade das, was diese Leute fragend macht nach dem ewigen Heil. Es gibt Verherrlichungsleiden. Und das sind die Märtyrerleiden um Jesu willen. Merken wir, wie viele Arten von Leiden das es gibt. Bewahrende, erziehende, Prüfungsleiden und Verherrlichungsleiden, wo unser Leben dazu dient, Gott zu verherrlichen. Deshalb schreibt der Paulus in Galater 6, Vers 17, ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesu an meinem Leibe. Verherrlichung Jesu Christi. Offenbarung 7, Vers 14. Suche du mal das. Offenbarungskapitel 7, Vers 14. So, wer sind die vor Gottes Throne? Was ist das für eine Schar? Und dann die Antwort, woher sie kommen, sie sind's, die gekommen sind aus großer Triebsal. Haben ihre Kleider gewaschen, helle gemacht. Unter Leiden prägt der Meister in die Seelen, in die Geister sein allgeltend Bildnis ein. Leiden bringt empörte Glieder endlich zum Gehorsam wieder. Leiden sammelt unsere Sinne, dass die Seele nicht zerrinne. Leiden stimmt des Herzensseiten auf den Psalm der Ewigkeiten. Leiden fördert unsere Schritte, Leiden weiht die Leibeshitte, Leiden macht das Wort verständlich, Leiden macht in allem gründlich, Leiden wär es deiner wert. Zum Zweiten, er bringt uns hindurch. Zu den Verherrlichungsleiden gehören also die Märtyrer, die leiden um Jesu willen. Wie war die Lage in Smyrna? Unser Text sagt, Trübsal, Armut, Lästerung, Gefängnis, gewaltsamer Tod, eine Kette von Leiden. Da reiht sich Glied an Glied. Es schien, als hätte Gott sie vergessen. Und in diese Lage hinein fällt wie ein helles Licht der Trost. Fürchte dich nicht, denn ich weiß. Herr, du weißt es. Ich weiß, du bist nicht allein. Ich kenne die feindseligen Juden, die dir das Leben schwer machen. Sie sind geschulte Helfershelfer des Satans. B. Ich kenne auch den Teufel. Der wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Christen müssen wissen, dass der Teufel einen großen Hass hat. Petrus hat das so ausgedrückt. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Der Teufel ist unterwegs. Er geht umher. Er schläft nicht. Und sucht, welchen er verschlinge. Er weiß alles. Ich las von einem Geschäftsmann, der im Glauben stand und einen schweren Standpunkt hatte in seinem Betrieb, wie der die Ausdrucksweise hatte. ich muss erst den Teufel totschlagen. Dann hat er sich zurückgezogen in sein Büro und hat laut alles hinausgebetet. Das nannte er den Teufel totschlagen. Und dieser Mann ist zum großen Segen geworden. Immer wieder hat er klären können, auch in seinem Betrieb, unerklärliche Dinge klären können. Die Gewissheit, er weiß, war das Geheimnis des Segens. Er sagt nicht nur, ich weiß, sondern er sagt auch, ich bin der Erste und der Letzte. Ohne mich geschieht nichts. Und alles, was geschieht, muss an mir vorbei. Ich hatte ein Gespräch mit einem schwer geprüften Christen und er klagte seine ganze Not. Was sollte ich diesem Mann sagen? Und da hört sie gerade, wie der Kleine sagt, du, mir leg jetzt den Papa auf den Schreibtisch und der kann alles machen. Und da hört mit euch mal schreien auf. Und da sagt die Mutter, wie oft in meinem Leben bin ich erinnert worden. In meinen schweren Proben legst doch dem Vater auf den Schreibtisch. Wunderbar. Dem Jungen musste man keine Predigt halten. Der hatte vor Glauben und Vertrauen zum Vater. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Vielleicht dürfen wir jetzt in diesen Tagen auch dem Herrn alles auf seinen Tisch legen. In seine Gegenwart. Tust du. Seht, die Leiden sind gemessen. Ihr werdet Trübsal haben, willen? Keine Nein. Und keine Elf. Das Leiden ist gemessen. Wir sind im Leiden nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert, sondern in eines Vaters Hand. Wir kennen das Bild vom Schmelztiegel. Der Schmelztiegel kann furchtbar heiß sein. Aber der ihn heiß macht, heißt Vater. Er wiegt bei jeder Prüfungsstunde die Kraft von meinem Glaubenspfund. Nun zu Ende noch, er führt hinauf. Die durch viel Leiden geübte, geprüfte Leidensgemeinde bekommt keinen Tadel, eine Mahnung, aber keinen Tadel. Ist die einzige Gemeinde, die keinen Tadel kriegt von Gott. Sei getreu, die Krone winkt. Er richtet damit den Blick übers Leiden hinaus. Auf die Herrlichkeit, wie der Bergsteiger, der ermattet und erschöpft, fast das Ziel nicht erreicht. Wenn er aber oben ist, wird er belohnt und gestärkt durch den herrlichen Blick. So steht der Herr Christus den Gläubigen. Das Ziel, er stellt ihnen das Ziel vor Augen. Den Treuen die Krone, also hinein ins Leben, hindurch durchs Leben, hinauf vom Leiden. Wer hier ermüden will, der schaue auf das Ziel. In der Tat gab der Bischof der Gemeinde in Smyrna ein leuchtendes Beispiel der Treue bis in den Tod. Der Bischof von Smyrna ums Jahr 155 wurde dieser Bischof Polycarp, der Gemeindevorsteher, als 86-Jähriger gefangen genommen und in der Arena verbrannt. Eben war eine Handvoll Christen qualvoll hingerichtet. Und dann kam der Ruf aus der Menge, man solle Polycarp holen. Er war nicht geflohen. Als sie ihn fanden in seinem Landhaus, da sagte er, Herr, dein Wille geschehe. Dann stieg er hinunter zu seinen Herrschern, lud sie zum Essen ein und erbat sich eine Stunde Zeit zum Beten. Dann setzten sie ihn auf einen Esel. Der Konsul fragte ihn vor der ganzen Menge, hab Mitleid mit deinem Alter, schwöre dem Kaiser, lästre Christus und du bist frei. Der Bischof sagt, 86 Jahre diene ich Christus. Und er hat mir nur Gutes getan. Wie könnt ich meinem König lästern, der mich erlöst hat? Ein wunderbares Zeugnis. Und der Konsul, ich habe wilde Tiere. Wenn du deinen Sinn nicht änderst, ruf ich sie. Der Bischof antwortet, ich ändere meinen Sinn nicht vom Guten zum Schlechten. Der Konsul, wenn du die Tiere nicht achtest, lass ich dich brennen. Da sagt der Bischof, du drohst mit Feuer, das nur eine Stunde brennt. Weil du das Feuer nicht kennst, das ewig brennt in der Hölle. Da rief der Herold, Polycarp hat sich als Christ bekannt. Und wütend schleppt die Menge Holz zusammen. Er soll brennen. Und Polycarp legte seine Kleider ab. Betete ihn ein herzinniges Gebet und dankte, dass er würdig geachtet wurde, als Märtyrer zu sterben. Dann wurde der Holzstoß angezündet. Liebe Freunde, was hat doch der Heiland für herrliche Zeugen? Zeugen seiner Gnade, seiner Kraft. Das ist die Treue bis in den Tod. Sei getreu bis in den Tod. Da steht die ganze Schar der Märtyrer, die Gut und Blut und Leib und Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. folget nach, haltet stand, haltet aus, es lohnt sich, für Jesus nicht nur zu leben, sondern auch zu sterben. Vor meinem Auge stehen jetzt unsere Christen. Wir haben keine Zeit des Martyriums bei uns. Wenn wir schon in ruhigen Zeiten nicht treu sein können im Überwinden der Welt, wie viel weniger halten wir Treue, wenn der Sturm der Verfolgung losbricht? Da stand so vor mir unser wehleidiges Geschlecht heute. Wie wäre es, wenn da eine Verfolgung käme? Würden wir standhalten? Würden wir absagen? Der Herr verlangt nur Treue. Treu im Beten, treu im Wort Gottes, treu im Bekennen des Heilands, treu im Überwinden. Und da fällt mir zweierlei auf an dieser Gemeinde in Smyrna. Die große Treue der Gemeinde zu ihrem Herrn. Und die große Treue des Herrn zu seiner Gemeinde. Ein wunderbares Zeugnis, treu bis in den Tod. Will die Treue mir verschwinden, wie es ach so oft geschieht, dann, Herr, wollest du mich binden in dem innersten Gemüt. Kann kein Mittel kräftig werden, dass ich treu von Herzen sei. O, so nimm ich von der Erde lieber Tod als ungetreu. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für diese Erkenntnis, dass wir sehen dürfen, was du aus unserem Leben machen willst. Mach uns nur treu in allem Leid, in aller Prüfung, in allem, was du uns auferlegst, lass uns treu sein dir. Und schenke du, dass der Irrtum der Strafe ausgetilgt wird aus unserem Leben. Leiden ist viel mehr als Strafe. Leiden ist Erziehung. Leiden ist Heiligung. Leiden ist Läuterung. Erinnere uns immer wieder daran. Herr, was willst du, dass ich lernen soll, dass ich ablegen soll? O, lass uns geheiligt werden durch und durch, den Geist ganz samt Seele und Leib. Amen.
Wir schlagen auf Nummer 301. Wir wollen das Lied singen, das eine Antwort ist von uns. Ich liebe Jesum alle Stund, ach, wen soll ich sonst lieben? Ich liebe ihn mit Herz und Mund, der Weltgunst macht betrüben. Ich liebe Jesum in der Not, ich liebe Jesum bis in Tod. Nummer 301, 1 bis 3.
Thank you.